Willkommen zur zweiten Einführungsfolge zur Zwangsstörungen. Wieder beim Podcast Therapie und Praxis mit Joachim Theis am anderen Mikro.
Hallo und Christoph an dem anderen Mikro.
Jo, hi. Wir haben im ersten Abschnitt gehört, was Zwangsstörungen sind, wie viele Menschen davon betroffen sind, wieso man sich erklärt, wie Zwangsstörungen in die Welt der Betroffenen kommen und warum sie bleiben. Heute soll es darum gehen, wie man sie vielleicht wieder aus dem Leben herausbekommt oder einen Umgang damit findet, der das Leben nicht so einschränkt. Ja, bei den Zwangsstörungen sollte man wissen, dass das Ende der gar nicht so zahlreichen psychischen Störungen ist, wo es auch eine klare Leitlinie gibt, wie man die behandeln soll oder was wirkt und was nicht wirkt, wie man vorgehen soll. Sogenannte S3-Leitlinie, das bedeutet, dass sich alle relevanten wissenschaftlichen Fachgruppen zusammengefunden haben und in einem umschriebenen Prozess der vorhandenen Forschung angenommen geschaut haben, was weiß man denn, wie ist die Studienlage und das so durchgearbeitet haben. Und da gibt es eben bei Zwangsstörungen eine sogenannte S3-Leitlinie. Die gibt es auch für verschiedene andere Themenkomplexe, aber längst nicht für alle. Diese Leitlinien muss man als Therapeut nicht beachten. Man muss sie auf jeden Fall kennen für die Prüfung und man sollte sie auch wissen, dass es sie gibt und was drinsteht. Man ist frei, das zu tun, was man selber für richtig hält. Ja, man sollte auf jeden Fall wissen, was evidenzbasiert ist und was, wo die Forschung eben darauf hinweist, was man tun soll. Und das ist bei Zwangsstörungen recht gut umschrieben.
Das heißt auch S3-Leitlinie, dass da schon sehr gesichertes Wissen herrscht über das, genau, was da geschrieben wird.
Also niedrigerrangige Leitlinien gibt es auch für eine ganze Menge von Themen. Wenn halt ein Themenkomplex so auf dieser S3-Leitlinienebene besprochen wird, dann muss da auch erstmal genug Forschung für sein. Also für ein ganz neues Thema, was gerade erst so in die Aufmerksamkeit rutscht, wird man einfach gar nicht in der Lage sein, eine S3-Leitlinie zu formulieren, weil es noch nicht Material gibt, das man sich anschauen kann. Das heißt, wenn es eine S3-Leitlinie gibt, ist da schon ganz gut was gelaufen, viel geforscht, sehr viele Patienten in Forschungsprojekten angeschaut, untersucht worden und so weiter, damit man überhaupt diese Durchdringungstiefe erreichen kann, die man in einer S3-Leitlinie eben beschreibt. Nun, was steht drin? Also man kann psychotherapeutisch vorgehen und medikamentös, wobei gerade bei Zwangsstörungen die medikamentöse Behandlung ein Standbein ist, aber nicht das, wo direkt die Reise hingehen sollte. Also das steht halt ganz klar drin, man soll eine kognitive Verhaltenstherapie machen, also soll angeboten werden und da soll nicht ein Vorgehen gewählt werden, sondern Exposition mit Reaktionsverhinderung heißt das, da kommen wir nachher noch zu. Also es läuft darauf hinaus, dass die Patienten sich der gefürchteten Situation aussetzen und eben nicht ihre Neutralisierung zeigen und dann passieren eine ganze Menge von Dingen, kommen wir nachher noch zu, aber das ist so die klare Empfehlung. Ja, zu Medikamenten steht drin, dass man was geben kann. Ja, das sind die sogenannten SSRIs. Die soll man geben, also einzeln nur, also ohne Psychotherapie, nur bei ganz besonders schweren Fällen und wenn der Patient Psychotherapie nicht will. Wobei mit diesen schweren Fällen ist das so eine Sache. Eigentlich kann man sich überlegen, bei ganz besonders schweren Zwangsstörungen bringt eigentlich nur KVT so richtig was. Das zeigt die Erfahrung. Also da ist die Leitlinie eigentlich so ein bisschen an dem vorbei, was vielleicht passiert. Naja, also wenn man sich näher damit befasst, also das ist so der Gedanke hinter, naja, dann bringen die Medikamente noch was, so bei schweren Fällen, aber eigentlich ist das ein bisschen quer eingepackt, naja. Ja, oder eben, wenn man keine KVT kriegen kann, wenn man keinen Zugang hat, man hat aber einen Psychiater und man ist auf einer Warteliste zum Beispiel für eine Psychotherapie, dann kann man auch schon mal Monotherapie, Medikamente machen. Aber insgesamt zeigen die Pfeile in der Leitlinie schon deutlich auf die Verhaltenstherapie, also und da insbesondere auf die Konfrontationstherapie.
Ja, ich meine, noch Studien im Kopf zu haben, dass sie bei starker Depressivität SSRIs auf jeden Fall indiziert sind oder da sehr hilfreich sein können.
Noch zusätzlich,
genau, als Kombinationsbehandlung zu einer Verhaltenstherapie.
Genau, Kombi kann man machen, sollte man allerdings wissen, dass die Medikamente nur so lange wirken, wie man sie nimmt. Also das ist anders gelagert, wie man es bei Depressionen so versteht. Da nimmt man dann die auch SSRIs für eine Zeit lang und wird die dann nach einer Weile ausschleichen und mit einer relativ guten Chance, dass man dann auch diese depressive Phase dann auch dauerhaft hinter sich hat. Bei Zwangsstörungen wird man in der Regel ein wiederkehrende Symptome erleben. Und man muss die SSRIs auch deutlich höher dosieren. Also da geht man wirklich an die deutlich höhere Dosen. Ich glaube, ungefähr dreimal so hoch wie bei einer depressiven Problematik. Ja, und man Hinweis auf Zwangsstörungen soll man ambulant behandeln, also können ambulant behandelt werden. Es gibt auch Kliniken, die das stationär machen, wo man dann in so eine Intensivphase eintritt von einigen Wochen. Da hast du ja gearbeitet in so einer Klinik, Joachim.
Hat eben den Vorteil, dass du viel Zeit mit dem Patienten hast und mehrfach pro Woche mehrere Stunden unter Umständen üben kannst, ne? Also wirklich in die Übung reingehen kannst, was ambulant ja auch, naja, auch schon möglich wäre, aber eben mit mehr Aufwand für den niedergelassenen Therapeuten verbunden ist. Ne? Mhm.
Genau, es gibt Kliniken, die das stationär anbieten, so über Deutschland verteilt. Das ist ganz bestimmt nicht die Mehrheit der Patienten, die dort Hilfe suchen. Also das ist eine kleine Minderheit von Patienten, die da behandelt werden. Ist mir jetzt nicht bekannt, ob das irgendwie besser wirkt oder schlechter wirkt oder so. Ich weiß nichts drüber. Allgemein ist immer so die Leitlinie so ambulant wie möglich. Also wenn es noch zu Hause geht, dann bitte zu Hause. Das gilt jetzt auch nicht nur bei Zwangsstörungen, auch bei Sucht und vielen anderen Themen. Möglichst im häuslichen Umfeld die Veränderung hinkriegen. Und nur wenn das nicht mehr geht aus irgendwelchen Gründen, dann ins Stationäre wechseln. Kann natürlich Gründe geben, dass man sagt, ich habe vielleicht Kinder zu Hause und habe jetzt gerade in den Sommerferien Zeit für eine intensive Behandlung und sonst passt es irgendwie nicht oder so, dass man an den Lebensumständen Gründe findet, warum man stationär gehen möchte. Also kann man auch machen. Man kann es eben ambulant auch machen, genau. Ja, man sollte nun auch wissen, dass von den paar Zwangspatienten, haben wir, wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, ist nun vielleicht, glaube einer von 10, die letztlich beim ambulanten Psychotherapeuten landen, von denen nochmal nur ein kleinerer Teil die richtige Therapie bekommen. Das ist wirklich verrückt, wenn man das so hört. Da gibt es nämlich auch ganz gute Studien, die zeigen, dass von dieser leitliniengerechten Behandlung der Exposition mit Reaktionsverhinderung, das kriegen nur ungefähr ein Viertel der Patienten. Also viele Therapeuten sind da selber zurückhaltend, diese Methode anzuwenden. Das, hast du eine Idee, warum das sein könnte, Joachim? Du hast selber viele Expos gemacht bei diesem Störungsbild in der Klinik. Warum sind da Therapeuten vielleicht erstmal zurückhaltend? Wie kommt es das dazu, dass nur ein kleiner Teil der Patienten letztlich dann so behandelt werden, was ja eigentlich jeder im ersten Seminar zur Zwangsstörung lernt, dass man es machen soll?
Ja, vielleicht sicher so die Schwierigkeit, das im ambulanten Setting umzusetzen, ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, ich habe meine 30 Stunden pro Woche geplant und auf einmal muss ich jemanden dazwischen kriegen, mit dem ich dann mehrere Stunden, vielleicht 4 Doppelstunden oder was, dann irgendwie in der Woche mache oder so etwas. Das ist wahrscheinlich so eine Sache. Ich kann mir vorstellen, dass auch einfach ja andere Themen dann in den Vordergrund gestellt werden, die eben im, ja, im Therapiesetting oder in dem Therapieraum irgendwie angenehmer zu bearbeiten sind, erst einmal. Vielleicht, da muss man vielleicht an die Funktionalität von so Zwängen denken.
Könnte mir auch vorstellen, dass manche Therapeuten selber so ein bisschen fies sind vor gewissen Themen, wenn es dann um Vorstellung von Ekel geht. Also ich könnte mich irgendwo verschmutzt haben, so, wenn man als Therapeut vielleicht selber da so ein kleines Thema mit hat, dass man vielleicht geneigt ist, dann eher die interaktionellen Probleme des Patienten im Therapieraum zu beleuchten. Das könnten so Gründe sein, die ich sehe, warum Therapeuten sagen, na, die Konfrontation machen wir bestimmt, habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, wird auch in jedem Antrag geschrieben, natürlich, für Langzeittherapie, klar, machen wir Expo. Ob es dann immer so stattfindet, ist noch eine andere Frage.
Ja, und du musst als Therapeut ja auch bereit sein, die Patientinnen dann auch ja, in unangenehme Gefühle reinzuschubsen, wenn du so möchtest, ne? Und da drin auch zu begleiten, da nicht rauszugehen, also sich den Emotionen voll auszusetzen. Das ist ja schon, das wird ja auch in der Therapie besprochen, ne? Sobald die Expo-Phase losgeht, dann werde ich etwas mehr, ja, sie auch da drin halten und gucken, dass sie die Emotionen noch erleben, weil wir wissen, dass das hilfreich ist. Und das ist natürlich auch erst einmal für viele vielleicht aversiv, ne? Jemanden da so in starke Gefühle zu bringen. Mag auch ein Grund sein, sich da zurückhaltend, ja, mit Konfrontation zu verhalten.
Ja, ich glaube, nun läuft es nun nicht so ab in der ambulanten Praxis, dass man sagt, okay, das ist ein Zwang, jetzt machen wir Konfrontation. Da kommt eine wichtige Phase dazwischen, wo man nämlich dem Patienten all das, der Patientin all das vermittelt, was wir hier vermitteln oder was in der ersten Folge auch besprochen wurde, also die inneren Zusammenhänge von dem Zwang, was weiß man darüber, dass viele Leute das haben und so weiter. Also das wird dem Patienten vermittelt bis zu einem Punkt, dass er das selber in seinen oder ihren Worten gut erklären kann, dass man merkt, okay, der hat sich da ein Stück weit drauf eingelassen, das auch ein bisschen anders zu sehen, dieses Thema, als nur, wie er vielleicht kommt, boah, ich habe die Sorge, ich könnte jemanden angreifen oder so, wenn das der Zwangsgedanke ist, das ist mein Problem, sondern dass schon so ein bisschen diese Idee gekeimt ist, na gut, ich habe nicht in erster Linie vielleicht ein Aggressionsproblem, sondern ich habe ein Problem mit Angst vor Aggression. So, und das sollte zumindest ein bisschen um die Ecke schauen.
Das ist ein wichtiger Schritt, ne? Das sind ja dann die Problemverschiebung. Mhm. Also wir reden nicht über den Inhalt des Zwangs tatsächlich, sondern es geht um ja, meine Bewertung und meine Annahmen darüber. Ja? Und welche emotionale Konsequenz das dann hat. Also eben ein emotionales Problem, wie du sagst.
Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, als Therapeut sich das zu verdeutlichen. Es ist ein psychotherapeutisches Problem. Also auch wenn der Patient das erstmal nicht unbedingt so anbietet. Also Patienten kommen nicht und sagen, ich habe ein Problem mit Verarbeitung von Ängsten oder so. Das wäre ein überraschender Satz. Sondern es werden eben diese Themen geschildert, die Inhalte der Befürchtungen geschildert. Vielleicht auch erstmal nur Teile davon, weil manche noch schambesetzt zurückgehalten werden. Aber es geht nicht um die Krankheit oder es geht nicht um die Aggression so in erster Linie, sondern um die Verarbeitung dieser Dinge. Und das da kann man sich vielleicht auch als Therapeut so ein bisschen Sicherheit verschaffen, weil damit kennt man sich aus. Also damit kennen wir uns aus mit Verarbeitung von Gedanken, Ängsten, unbefriedigten Bedürfnissen. Das kann auch die Entspanntheit bei Therapeuten entweder erhöhen und sagen, okay, das sind ja Themen, wo ich mich auskenne. Über irgendwelche Infektionskrankheiten kenne ich mich ja gar nicht aus, aber es geht nicht um die Infektionskrankheit sozusagen, also wenn das die Befürchtung wäre.
Das heißt, mit dem Patienten wird eben besprochen, das lerntheoretische Modell,
das Tarkowskis, genau.
Genau, kognitive Modell dann auch, ne? Also wie die Bewertung eben dazu führt, die Bewertung des Gedankens, dass ich Angst bekomme und um die Angst loszuwerden, irgendein ja, Verhalten ausführe, um es zu reduzieren oder eben vermeide und daraus wird eben abgeleitet, was zu tun ist, um das Ganze wieder loszuwerden, nämlich die Reaktion zu verhindern. Ja? Mhm. Da sind wir dann bei der Behandlung, Exposition, also die Situation aufsuchen, in denen diese Befürchtung ausgelöst wird und dann die Reaktion, die dazu geeignet ist, die Angst erst einmal zu reduzieren und damit das ganze Angstsystem aufrechterhält, zu unterlassen und an die Angst schlussendlich zu habituieren.
Allein in der kenntnisreichen Befragung zu dem Thema vermittelt man auch eine Menge Sicherheit, dass man der Patientin, dem Patienten verdeutlicht, es gibt dieses Thema, das ist in der individuellen Ausformung immer relativ einzigartig, aber so die an sich ist das sehr bekannt, da gibt es viel Forschung zu, man kennt sich aus und das vermittelt man so auf der Metaebene dadurch, dass man klar nachfragt, dass man auch Vorschläge macht, ja, ich hatte mal Patienten, die hatten auch ein Thema damit, kennen Sie das und so weiter, also in die Richtung eine Präsenz zeigt, auch eine Kompetenz vermittelt, das gibt ganz viel Sicherheit, ne? Dass man sagt, ja, ich möchte das erfahren, dadurch steckt auch so die Metabotschaft drin, wir können hier darüber offen reden, ich werte Sie nicht ab dafür oder ich schlage nicht die Hände beim Kopf zusammen, sondern mich interessiert das, bitte berichten Sie das. Ich interessiere mich auch für die inneren Zusammenhänge, welcher Gedanke kommt denn zuerst, welche Gefühle treten dann auf. Und allein diese Phase ist schon ganz wichtig, um der Patientin, dem Patienten zu vermitteln, Mensch, Sie sind hier bei mir an der richtigen Adresse, so darum geht es ja eigentlich, ne? Weil das Patienten sich da in der Hinsicht, glaube ich, nicht direkt so sicher sind, ob sie beim Psychotherapeuten immer so ganz richtig sind. Und das kann man vermitteln und das baut man auf. Mhm.
Generell vielleicht ist das ja nichts anderes als bei allen anderen Angststörungen in der Konfrontationstherapie, mit vielleicht der Besonderheit, dass bei Zwang eventuell auch eine zweite Emotion, nämlich Ekel, eine große Rolle spielt. Und da ist bei der Habituation zu bedenken, dass an Ekel später habituiert wird. Mhm. Also es dauert einfach länger, bis Ekel nachlässt.
Anstatt Angst, ne?
Anstatt Angst, was relativ schnell geht im Vergleich eben. Mhm. Genau. Da ist dann vielleicht doch die Erkenntnis, dass längere Konfrontationen in der Regel effektiver sind als kürzere im Rahmen einer Zwangserkrankung. Und mindestens sollte sie so lange dauern, bis der Höchstpunkt der Angst überschritten ist, eine leichte Abnahme bemerkt worden ist. Ja.
Oder des Ekels eben, also was das Gefühl jeweils ist.
Genau, meistens ja eine Kombination aus beidem. Ne? Mhm. Das kann auch tatsächlich einfach lange dauern, ne? Auch so im Nachhinein. Es kann, ich lesen auch über mehrere Stunden und Tage dauern, bis wirklich das Anspannungsniveau auf einem niedrigen Niveau wieder zurück ist. Es führt zu so tatsächlich sehr intensiven Expositionen, dass zum Beispiel bei so Kontaminationsängsten jetzt in so einem stationären Setting tatsächlich mal eine ganze Woche auf Duschen verzichtet wurde. Ne?
Also, das wurde deinen Patienten dann nahegelegt sozusagen.
Genau, das wurde dann entsprechend vermittelt. Es waren wirklich sehr stark ausgeprägte Waschzwänge in dem Fall. Und die haben wirklich eine Woche lang dann auch nicht gewaschen, damit man nicht auf die Idee kommt, ich überbrücke jetzt irgendwie die Stunde, die ich jetzt in Exposition mache und gehe danach irgendwie dann wieder schön duschen, wenn die Exposition vorbei ist, sondern da wirklich rauszukommen. Wichtig vielleicht noch während der Exposition, dass es ja wirklich auch um emotionale Verarbeitung geht. Ne? Also es ist wichtig, dass der Patient sich inhaltlich ja mit den zentralen Themen der Befürchtung auseinandersetzt in der Exposition, also dass sich nochmal vor Augen führt, was könnte jetzt hier passieren, damit die Angst eben auch ausgelöst wird, ja, also die Befürchtung sehr wahrscheinlich angenommen wird, subjektiv von Seiten des Patienten. Mhm. Und dann eben auch die Aufmerksamkeit des Patienten auf die Erregung, die körperliche Erregung zu lenken. Ne? Also was für Angstsymptome gibt es, welche Verhaltenstendenzen. Das einfach, weil daran merkt der Patient, die Patientin vielleicht auch am ehesten, dass eine Habituation eintritt, ne? Weil eben diese Erregung eben nachlässt. Wohingegen vielleicht ängstlich, also kognitive Befürchtungen noch länger präsent sein können. Mhm. Und da wirklich den Lerneffekt nochmal zu haben, okay, mein Körper scheint sich da zu beruhigen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, tendenziell massierte Konfrontation zeigt einfach bessere Erfolge.
Massiert heißt also sehr viel auf einmal sozusagen, nicht allmählich graduell dran getastet, sondern direkt rein, ne?
Oder genau, Angsthierarchie erstellen, ne? So, welche Angst, welche Situation wäre das Schlimmste, irgendwie auf einer Skala von 1 bis 10 und dann, was wäre eine 9, was wäre eine 8 und so, und dann guckt man mal, was man da so hat und dann nicht bei 2, 3 anfangen, sondern wirklich bei, im Idealfall bei 10. Ich meine, beobachtet zu haben in der Praxis, dass es da auch bei 8 oder 9 angefangen wird, das muss man so ein bisschen aushandeln mit dem Patienten, wobei man dann auch irgendwie sagen muss, na gut, die Stufe wird halt nicht kleiner, ne? Also es ist nicht so, dass man da eine Stufe weiter, immer weiter hochgeht und dann ist halt die letzte Stufe, wenn ich eine 9 Situation bewältigt habe und dann noch eine 10 mache, ist dann nicht nur eine Stufe, sondern es ist wieder komplett 10 Stufen, die ich da gehen muss. Mhm. So, das ist schon so die Logik, die man sich da vor Augen führen muss. Weswegen so graduiert mitunter auch klappen mag, aber nicht das zu bevorzugende Vorgehen ist. Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie das Ganze funktioniert, wie der Ablauf seiner Exposition ist? Sind wir heute gar nicht drauf eingegangen,
oder? Schieß mal los.
Also, abgeleitet aus dem Rational ist es ja eben, es meldet sich ein Zwangsgedanke daraufhin, die Befürchtung, das wäre schrecklich, das darf auf keinen Fall passieren, mit der korrespondierenden Angst oder dem Ekel, der dann auftaucht. Und dann eben das Vermeidungsverhalten bzw. Neutralisierungsverhalten. Ne? Ich verlasse die Situation oder wasche mich oder versuche irgendwie kognitiv, also mit Gedanken irgendwie zu neutralisieren, damit diese Befürchtung weggeht. Das schaffe ich dann auch vielleicht ein Stück, wenn ich das gut durchführen kann und gut ja neutralisieren kann. Dann geht die Angst runter hin bis zu einem vielleicht tolerablen Level, bis dann wieder der nächste Auslöser kommt. Und dann wird wieder das Neutralisierungsverhalten gezeigt und so weiter. Kann man sich vorstellen wie so ein Auf und Ab. Ja, man kommt wieder immer wieder in diese Situation, dass die Befürchtung da ist, starke Anspannung neutralisieren, geht etwas runter und es geht wieder von vorne los, was sehr ermüdend und sehr anstrengend ist. Was wir ja wollen, ist die Reaktion weglassen, das heißt, die Angst wird erstmal da bleiben, vielleicht auch stärker werden als
die Neutralisierung weglassen.
Die Neutralisierung weglassen und die Angst voll erleben, um dann die Erfahrung zu machen, das nimmt ganz von alleine ab, ohne dass ich etwas tue. Mhm. Das wäre dann so die typische Angstverlaufskurve. Ist dann ein stark ansteigender Berg, steil ansteigender Berg bis zu einer maximalen Angst und dann langsam abflachend hinten raus.
Eben ohne, dass die Neutralisierung durchgeführt wird. Es geht auch so weg, ist quasi dann die Lernerfahrung. Ne?
Genau.
Also es ist ein kognitives Lernen. Ich guck mal, das geht auch so, es tritt nicht ein. Es ist ein emotionales Lernen. Also ich erlebe die Angst und so ist die und so kommt sie und so geht sie auch wieder. Also dieser Erfahrungswert, wie fühlt sich dieser ganze Berg an von Auslösen bis Abflachen? Das ist ein Erfahrungswert, den man besprechen kann, aber der erlebt nochmal eine ganz andere Wertigkeit hat.
Ja. Und genau. Und dann passiert eben, und dann beim Zwang, wie gesagt, ist dieser Hügel oder dieser Berg, der läuft nach hinten raus vielleicht wirklich flacher ab als bei anderen Angsterkrankungen.
Dauert länger, bis man unten ist.
Und das bietet irgendwie, finde ich, hinten raus auch viel Gelegenheit für den Patienten, dann doch wieder über Befürchtungen zu reden inhaltlich, ja. Also kann es nicht doch sein, dass jetzt meine Befürchtung eingetreten ist und so weiter. Mhm. Und das ist eben sehr wichtig, vorher vorbereitet zu haben, okay, es ist ein emotionales Problem. Es geht nicht hier um, ja.
Fremdaggression.
Fremdaggression. Ich bin kein aggressiver. Also geht nicht darum, ob ich aggressiv bin oder nicht oder es unter Kontrolle habe, sondern dass ich Angst davor habe, so das verstanden zu haben. Und da eben auch als Therapeut dann nicht darauf einzusteigen, ne? Sondern wie du es vorhin erklärt hast, dabei zu bleiben, was wir für ein Verständnis davon haben. Mhm.
Also die Inhalte werden nicht diskutiert, ne? Also es wird gesagt, okay, für Sie ist das so, also Sie haben die Befürchtung, Sie könnten zum Beispiel aggressiv werden, jemanden anfallen oder einen Unfall verursacht haben und so weiter. Es mag sein, ich positioniere mich da nicht im Sinne von, aber denken Sie doch mal logisch drüber nach. Also Informationen helfen da nicht. Man lässt das stehen, ne? Aber sagt, guck eben auf der emotionalen Ebene, was da los ist. Und in der Konfrontation ist man am besten dabei. Also als Therapeut begleitet man das Ganze, sofern das irgendwie möglich ist, wobei der Patient schon auch die Verantwortung übernimmt, das, das durchzuziehen. Also man spricht vorher die Rolle, dass man als Therapeut eben nicht mehr so unbedingt fürsorglich auftritt, nicht so gar nicht so viel spricht vielleicht. Das ist etwas, was besprochen werden sollte, sondern dass man motiviert. Man fragt vielleicht vorher auch, was könnte sie motivieren. Manche sagen, ja, wenn ich den Zwang los wäre, dann könnte ich endlich mal wieder in mein Lieblingsland Portugal reisen und da Urlaub machen. Okay, super, ne, merken wir uns. Um dann während der Exposition zu sagen, Mensch, schauen Sie, ne, halten Sie durch, machen Sie toll, denken Sie an das, was Sie wieder machen können, denken Sie an Portugal und jetzt nochmal ran. So, das wäre so die Rolle in der Exposition. Also man ist nicht mehr so sehr der so fürsorglich, man hält sich eher zurück, lässt den Patienten in seinem Erleben alleine. Damit der Patient eben ins Erleben kommt, was ja vorher sehr systematisch und sehr energisch vermieden wird.
Wichtig dabei vor allem vielleicht noch dem Patienten zu erklären, dass es geht nicht darum, die Angst irgendwie wegzumachen, sondern ein großer Teil der Therapie besteht eben darin, Angst und diese Unruhe auszuhalten, wirklich. Mhm. Ne? Also das ist vielleicht noch viel mehr, was man lernt, ja, mhm. und was wichtig ist für die Behandlung. Also ich bin in der Lage, ein gewisses Maß an Angst und Unruhe auszuhalten, ohne etwas zu tun. Das Ganze wird dann nachbesprochen am Ende der Übung und dann wird ja versucht, so ein paar Punkte zu machen sozusagen, ne? Also im Rahmen der kognitiven Therapie. Also was haben wir jetzt hier gelernt?
Mhm. Was ist passiert und was bedeutet das jetzt? Also das Erlebnis ist da, aber das Erlebnis einzuordnen ist dann so die Phase danach, ne? Dass man nach der Sitzung, zwei Tage später auch oder eine Woche später.
Ja, und da kann man, glaube ich, dann auch nochmal irgendwie quasi fast den Beweis führen. Sehen Sie, es ist besser geworden mit unserer Theorie, dass es sich um ein emotionales Problem handelt. Mhm. Ne? Und dann geht es eben darum, tatsächlich ja auch weiterzumachen. Also es ist kein Einmalding, ne? Das ist vielleicht wichtig. Also es muss schon mehrfach wiederholt werden, zusammen mit dem Therapeuten, verschiedene Schwierigkeitsstufen.
Mhm. Mit der Zeit den Patienten selber oder die Patientin selber ins eigenständige Üben auch anzuleiten. Also mit genau am Anfang viel therapeutische Begleitung, viel Motivierung auch seitens des Patienten. Das wird zurückgefahren. Also dann würde man Aufgaben geben. Ne? Jetzt wissen Sie, wie es abläuft, Expo, beim Thema Ekel. Sie haben mit mir die Bahnhoftoilette aufgesucht und da Dinge angefasst. Das wäre so eine typische Expo bei Kontaminationsängsten. Das haben wir jetzt dreimal zusammen gemacht. Nächste Woche bin ich noch einmal dabei, aber Sie machen es bitte zweimal eigenständig oder so. Das wäre so relativ typisches Vorgehen.
Genau. So in dem K-Teil der KVT sind dann vielleicht noch wichtig die einerseits Unterscheidung von Gedanken und Handlung. Ja, also es gibt ja eben dieses Phänomen der Thought-Action-Fusion, also dass der Gedanke auftaucht, ich könnte jemandem schaden oder ich werde jemandem schaden und das wird verarbeitet und erlebt als ich habe es schon getan. Also das kann so sein, wie es ist genauso schlimm, wie ich es, als hätte ich es getan, bis hin tatsächlich, das habe ich auch schon erlebt bei Patientinnen, dass es sich dann tatsächlich so anfühlt, die Patienten nicht mehr sicher sind, ob sie es nicht doch vielleicht getan haben, ja, weil sie den Gedanken hatten. Mhm. Und das wirklich auch nochmal auseinanderzukriegen, weil das ja auch oft mit Schuldgefühlen dann sehr stark verbunden ist und dann nochmal sehr stark zu betonen, okay, verantwortlich bin ich nur für das und damit auch schuldig fühlen muss ich mich vielleicht nur für das, was ich auch wirklich getan habe. Mhm. Ja, also denken kann ich erstmal viel und das ist erstmal nicht das Problem. Mhm. Und der andere Punkt ist eben so die Gedankenunterdrückung. Ne? Das wird ja auch häufig versucht von Patienten. Mhm. Also versuchen, Gedanken ja nicht haben zu wollen.
wegzuschieben.
So, und dann die genau versuchen, irgendwie mit anderen Gedanken zu ersetzen oder so, oder sich zu sagen, ich will das nicht denken oder so etwas, funktioniert nicht. Kann man auch mit so, also mit Gedankenexperimenten ganz gut üben und darstellen und vielleicht auch, ja, wirklich nochmal, also es macht es ja eher noch schlimmer tatsächlich, ne? Also je häufiger ich Gedanken versuche wegzudrängen, desto wahrscheinlicher werde ich sie haben. Das ist leider so ein Teil der Wahrheit.
Ja, das sind alles Elemente, die ich tendenziell eher nach der Expo ansiedeln würde. Also wenn die Expo gut läuft, der Patient eigenständig übt oder die Patientin sich selber konfrontiert, dann diese Elemente einfließen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Teil der vorher beschriebenen Zurückhaltung vieler Therapeutinnen, Expo zu machen, dass man sagt, ja, dann machen wir erstmal das, machen wir erstmal die kognitive Arbeit oder jetzt machen wir erstmal die, besprechen wir die auch vorhandenen zwischenmenschlichen Probleme der Patientin, statt erstmal in die Expo zu gehen und danach den Rest. Also das ist eine Reihenfolge, die, glaube ich, passender ist, also dass man die Expo macht und wenn das gut läuft und verstanden wird und da die Ernte eingefahren ist an Erfahrungen, dann kann man auch kognitive Arbeit weitermachen. So, das passt dann und hat auch seinen Platz. Ne? Nur es sollte nicht ein anstatt sein, sondern ein nachher dran.
Und zu rechnen sicher auch damit, dass man immer wieder, also im Verlaufe, also am Anfang viel Psychoedukation gibt zur Störung und warum das Vorgehen so aussieht, wie es aussieht. Und das muss auch immer wieder gemacht werden, aber natürlich mit fortschreitender Expositionserfahrung der Patienten oder Patientin weniger, aber schon noch durchaus repetitiv.
Ja, noch ein ganz spannender Aspekt, also zwei Stichworte, die noch ganz spannend sind. Das erste ist so das Stichwort Affektbrücke. Das nennt sich so, dass weil man aus einem Affekt, den man hat, einer Angst, die man zum Beispiel hat, oder ein Schuldgefühl, das man hat, aus diesen Affekten auf biografische Zusammenhänge schließen kann. Also die Frage ist dann, wo haben Sie das zum ersten Mal gespürt, diese Art von Schuld, diese Art von Ekel? Da kommen viele Patienten in der Expo eher dran. Also da werden diese, kann man sich so vorstellen, diese Netzwerke nochmal mehr aktiviert. Und was so im entfernt von der Angst im Therapieraum gar nicht so zugänglich ist, wird durch die Expo nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund geholt, ist so die Vorstellung. Und man könnte dann dem Patienten auch noch die Empfehlung geben, schauen Sie mal, ob Sie da, was es auf sich hat mit diesen Affekten, die Sie jetzt haben, diesem Schuldgefühl, oh Gott, jetzt sieht mich hier jemand, wie ich das mache, das geht ja mal gar nicht, voll schlimm. Kurz bemerken, also weiter dann Expo machen, weiter aufs Erleben schauen, nicht jetzt diesem Gedanken so sehr nachgehen und biografische Bezüge erarbeiten. Also die Expo läuft weiter durch, aber man macht Lesezeichen rein und sagt, ah ja, interessant, da geht es also nochmal, das ist also dieser Gedanke, der so typisch für die Schuld steht. Und man schaut nachher, wo haben Sie das zum ersten Mal gespürt? Was für Erfahrungen haben Sie mit Schuld und Schuldzuweisungen gemacht in Ihrem Aufwachsen? Und das nennt sich dann Affektbrücke, wo man dann nochmal in einem weiteren Schritt, also wenn die Expo und Konfrontationsblöcke gut durchgelaufen sind, nachfassen kann und einladen kann, auch das noch zu beleuchten. Also das ist nochmal ganz spannend. Hatte ich jetzt in den letzten Wochen auch mit einer Patientin eine spannende Erfahrung. Da ging es um Expo bei einer Angststörung, aber auch da war die Affektbrücke sehr hilfreich, um nochmal auf die biografischen Zusammenhänge überhaupt zu kommen, die ihr so rein kognitiv berichtend gar nicht zugänglich waren. Wir brauchten diese emotionale Aktivierung, um da ranzukommen. Und das dann bietet sich eine Expo auch noch an, die dafür zu nutzen.
Das wäre dann so ein Add-on. Also man würde keine Exposition machen, um da dran zu kommen erst einmal. Mhm. Aber das so mit im Hinterkopf zu haben, gerade als Therapeut, um sich das vielleicht auch aufzuschreiben, irgendwie für später,
wäre durchaus hilfreich. Wenn man sonst wenig über die biografischen Bezüge irgendwie drankommt oder merkt, da ist doch gar nichts, oder der Patient will oder Patientin will selber nicht so ganz berichten, dann ist das eine super Möglichkeit, um an die Gefühle zu kommen. Also es nennt sich Affektbrücke. Kann man auch anders machen, aber hier in diesem Fall ist eben der eine Ankerpunkt der Affektbrücke sozusagen, also eine Brücke, mit die in zwei Richtungen geht. Ist der eine halt quasi in der Exposituation, der andere führt dann halt in ein biografisches Ereignis von vielleicht starker Schuldzuweisung oder sowas, was man dann eben auch weiter anschauen kann.
Ja. Und im Nachhinein an die Exposition, dann geht es natürlich darum, auch die Bewertung, die man ja vorher hatte, irgendwie zu relativieren. Ja? Und das ist typischerweise in zwei spezifischen Weisen dann möglich oder nötig. Einmal, dass die Wahrscheinlichkeit ja von Patientinnen und Patienten überschätzt wird, dass eine Befürchtung eintritt. Ja, also das lässt sich ja durch die Erfahrung korrigieren. Und der andere Punkt ist, ja, die Beurteilung oder die Bedeutung des Ereignisses in einer spezifischen Weise, also etwas wie, ich könnte das nicht ertragen, die Explosion liefert ja den Gegenbeweis, doch, sie haben es ertragen und es hat geklappt und die Angst ist weg, ohne dass sie was gemacht haben. Mhm. Genau. Wichtig können auch sein, so metakognitive Überzeugungen, die dann auch eine Rolle spielen bei Patienten, gerade wenn es vielleicht darum, um sexuelle Inhalte geht oder um auch Gewalt, so etwas wie, ich bin ein schlechter Mensch, allein, weil ich diese Gedanken habe. Also es sind dann auch nochmal negative Gedanken über die Zwangsgedanken, Annahmen über mich selbst und die ich daraus ableite. Die müssten dann in spezieller Weise vielleicht auch nochmal bearbeitet werden. Und sonst, ja, Schuld ist oft ein Thema im Nachhinein. Das ist, wenn die Angst und Ekel weg ist, dann Schuld vielleicht in starkem Maße vorhanden ist. Und das dann mit den üblichen kognitiv-therapeutischen Methoden dann auch zu bearbeiten.
Zweite interessante Stichwort, das es auch noch gibt, ist so die Frage, man nennt das Funktionalität, das hast du am Anfang schon kurz erwähnt, Joachim. Also was ist das Thema hinter dem Thema vielleicht, kann man sagen, oder das zweite Thema, was noch eine Rolle spielt, also wenn das große Hauptthema quasi ist, die die Kontroll- und Waschzwänge, so das eine Thema, wegen die Patientin auch kommen, stellt man sich vielleicht eine junge Studentin vor, die im Studium ist, dort nicht mehr hingeht, nicht mehr teilnimmt wegen diesen Zwängen, dann könnte so das zweite Thema sein, möchte ich überhaupt studieren? Ist das überhaupt mein Ding hier gerade? Habe ich nicht eigentlich was anderes? Und mit der Zeit sich so das vielleicht die Hypothese herausbildet, na, die Patientin ist eigentlich total unglücklich in ihrem Studium, steht aber unter starkem Druck, das abzuschließen. Und wenn sie jetzt den Zwang nicht hätte, also es ist immer die Frage, wenn die Störung weg wäre, was ist das nächste Problem, vor dem ich stehe? Und vor diesem Hintergrund wird dann vielleicht lieber der Zwang behalten, statt das Thema dahinter beleuchtet. Bei der jetzt gerade ausgedachten Patientin wäre das vielleicht, dass sie ihr Studium abbrechen möchte und unter starkem Druck der Eltern steht, dass diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenn die Eltern beide schon irgendwelche Staranwälte sind, dann müssen alle Kinder vielleicht auch Jura studieren und die Patientin ist da aber kreuzunglücklich, möchte lieber Erzieherin werden und hat da ein unauflösbares Problem mit diesem Thema. Und so kann man dann vielleicht überlegen, na gut, so hilft der Zwang auch, ne? Also in der Gesamtkulisse des Lebens kann sie immer sagen, na, ich habe ja diese Störung, ich habe ja diese Ängste hier oder dieses Problem, ich kann jetzt gerade nicht weiter studieren, will ich ja eigentlich. Und so wird dann dieses aufgeschoben, vielleicht dieses klärende Gespräch mit den Eltern zu suchen, zu sagen, ne, ich will nicht Jura machen, ich will Erzieherin werden. Und das sind dann Themen, die meistens so im Laufe der Zeit rauskommen, wo man dann schauen kann, Mensch, wie geht man um damit, ne? Also kann man das große, ganze Leben dann in den Griff kriegen.
Und diese Aspekte sind PatientInnen vielleicht auch einfach nicht bewusst. Ne? Also es ist nicht so,
auszugehen. Ja.
Ich habe da ein Problem, weil ich meinen Eltern nicht sage, dass ich das Studium beenden will. Und deswegen lege ich mir eine Störung zu.
Nee, genau, so läuft es nicht. Das
sind so parallele Entwicklungen, die sich dann gegenseitig funktional bedingen, oder aufrechterhalten.
Mhm. Und in das Thema läuft jetzt dieser ausgedachte Patient natürlich voll rein, wenn sie ihren Zwang aufgibt. Ne? Und dann steht das Gespräch immer an, jetzt könnte ich ja weiter studieren, aber will ich ja gar nicht. Und das ist dann Thema weiter hinten raus in Therapie. Wie kann ich meine eigenen Werte leben? Also da geht es dann weiter. Und so kann man sich auch überlegen, ein Bild, was manchmal hilfreich ist, zu überlegen, na gut, ein Zwang ist vielleicht auch so einzuordnen, hier kontrolliere ich was ich in diesem kleinen Mikrokosmos kontrollieren kann. Also ich habe mir mal ein Supervisor als Bild so angeboten. Ich bin mit meinem kleinen Schiff, in dem ich mich ziemlich aufgeschmissen fühle, in einem riesen Ozean, der ist ziemlich unruhig und unübersichtlich und vielleicht sogar ein Sturm tost um mich herum. Und das kommt mir fürchterlich vor. Und da fühle ich, wenn ich oben an Deck bin, wie ausgeliefert ich eigentlich bin, dann gehe ich doch lieber in meine Kajüte und weiß nicht, streich da an oder sortiere meine Sachen oder so, was im Großen und Ganzen völlig egal ist. Also vielleicht müsste ich mich sogar eher damit auf Deck damit beschäftigen, wie mache ich mein Schiff seetüchtig, aber dem fühle ich mich nicht gewachsen und dann ziehe ich mich lieber auf ein kleineres Thema zurück, was ich beherrschen kann. Also so ist die Logik dahinter vielleicht. Das sind Dinge, die Patienten sicherlich nicht am Anfang so berichten können. Es vielleicht auch nicht bei allen eine Rolle spielt, aber es lohnt sich, das zu wissen, dass es so sein kann.
Und das würdest du dann auch vor der Exposition dann quasi schon besprechen?
Ich glaube nicht. Also ich würde das machen und wie besprochen, also Behandlung der Zwangsstörung machen und im Verlauf dann schauen, wenn die Patientin das Thema Zwang mehr und mehr verlieren, dass man dann eben schaut, okay, was ist noch im Leben los? Also was Wie können die Menschen fitter werden, was die Bewältigung ihrer Lebensprobleme angeht? Also es kann dann um Kommunikationstraining gehen, es kann dann um Durchsetzungsfähigkeit gehen, es kann um alle möglichen Arten von besserem Zurechtkommen kann es dann gehen, zwischenmenschlichen Fähigkeiten im Allgemeinen.
Vielleicht jetzt so ein Ding, was mir gerade einfällt, was ich jetzt empirisch nicht belegen kann, ist, dass am Anfang, wenn Patienten sich Behandlung begeben, meistens ja das Leben stark eingeschränkt ist durch den Zwang, die Zwangshandlung, die Zwangserkrankung, dass da eine gewisse Motivation da ist, das loszuwerden, ja, also diese massive Einschränkungen. Und dann nimmt das ab im Laufe der Exposition und dann ist man auf einem Niveau, wo der Zwang noch da ist, aber noch nicht ganz weg ist. So, und da ist jetzt so meine Erfahrung, wenn ich mal so zurückdenke, tatsächlich, dass dann solche Themen von Funktionalität dann mehr da sind. Also was hindert mich eigentlich daran, auch den letzten Teil noch loszulassen? Und da würde man dann, glaube ich, eher nochmal in die Klärung einsteigen und sagen, okay, höre ich vielleicht auf, meine Kajüte zu streichen und gehe an Deck, um dann eben das zu gucken. Ne? Also was brauche ich denn jetzt hier, um in der Welt und hier draußen zurechtzukommen? Und dann auch den Zwang loszulassen schlussendlich. Ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Gruppentherapie total hilfreich ist, denke ich jetzt gerade so, dass man die konfrontativen Elemente in der Einzeltherapie macht und dort durchaus von Anfang an die Patienten in der Gruppe hat und die anderen Mitpatienten das auch mitbekommen. Und mit der Zeit dann auch diese Motivation, Mensch, jetzt geh weiter und pack dein Leben ganz an und starte richtig raus ins Leben und lass dieses Zwangsthema hinter dir, dass das dann durch die anderen Patienten so ein bisschen mitkommt, könnte ich mir gerade vorstellen. Müsste ich mal drüber nachdenken, aber finde ich gerade einen schönen Gedanken zu sehen, was ist mit einem Patienten, wo Mitpatientinnen in der Gruppe auch erlebt haben, okay, so hat sie mal angefangen, so ist sie jetzt und die letzten Meter den Zwang wirklich loszuwerden und die Zwangslogik wirklich hinter sich zu lassen, dann auch noch anzugehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Patientenkollektiv total hilfreich ist, so noch mitzuziehen. Aber das habe ich so noch nicht erlebt in diesem Gruppenkontext. Das ist nur ein Gedanke, den ich habe. Wenn ein Patient keine Expo machen will, das ist noch so die Frage. Der Patient will nicht dieses Verfahren, was anstrengend ist und sich anbietet und empfohlen wird, möchte es nicht durchführen. Das ist vielleicht noch eine Frage für unser Interview mit einer Expertin, was man dann macht. Mein Gefühl wäre jetzt so zu informieren, also dass dann halt nicht so gute Erfolge zu erwarten sind. Man dann mit Distanzierung eher arbeitet, also wie kann ich mich einfach distanzieren von den Gedanken, trotz der Gedanken weitermachen, ohne diese volle Affektivität zu erleben. Nehmen wir mal mit ins Interview, würde ich sagen.
Die Frage. Ja, also mir fällt spontan noch kein Beispiel ein, was dann nicht Vermeidung wäre, ne? Also irgendwie, also mir fällt kein Grund ein, der jetzt nicht wäre, ich will diese Angst nicht erleben, der eine Exposition verhindern sollte.
Schon darüber nachdenken. Der Patient sich ja eben noch nicht entschieden, ne? Sozusagen. Ja. Also dann hat er sich. Ist ja vielleicht noch nicht an dem Punkt, seine Störung hinter sich zu lassen. Oder ihre. Ja, und was ich auch gerne als Expertin ein Interview mitnehmen würde, wäre der Umgang mit den Angehörigen. Also da hatten wir schon erwähnt, dass die eine Rolle spielen können. Nicht mit bösem Willen, aber so mit der Zeit so einbezogen werden. Wie sieht ein Angehörigengespräch aus von zwangserkrankten Menschen? Wie bezieht man die ein? Habe ich jetzt gerade nicht keine Schablone im Kopf. Wäre mal ganz, ganz spannend, was da für Erfahrungen sind. Gut, soweit.
Sind wir durch? Ist klar, soweit alles zur Behandlung der Zwangserkrankungen.
Zunächst dann mit einem Interview. Ja, dann so viel für heute. Ciao.
Ciao.